Die Geschichte, um die es heute geht, die steht in der Mitte des Lukas-Evangeliums. Jesus ist gerade mit seinen Jüngern in Israel unterwegs. Er ist jeden Tag woanders, jede Woche in einer neuen Stadt, in einem neuen Ort. Und seine Jünger, seine Follower haben inzwischen schon sehr viel von ihm gehört und gesehen. Jesus bezwingt die Naturgewalten. Er stillt einen Sturm mit einem einzigen Wort. Sie hören die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt entwirft er ein völlig neues Bild von Gottes Welt und unserer Welt. Es stellt alles in Frage, was sie bisher gehört haben von ihren Lehrern, von ihren Rabbinern. Er heilt Aussätzige. Er weckt ein totes Mädchen auf. Sie sind überzeugt, Jesus ist etwas ganz Besonderes. Aber was genau eigentlich? Ist er vielleicht ein begabter Prediger? Ist er vielleicht der Messias, der lang erwartete Befreier Israels von der römischen Unterdrückung? Ist er vielleicht sogar der Sohn Gottes? Ist er ein Prophet? Sie hoffen, sie diskutieren, aber sie zweifeln auch noch. Jesus zieht zu Fuß umher, er predigt, er tut Wunder und er ist dabei immer auch auf die Gastfreundschaft seiner Mitmenschen angewiesen. Und jetzt kommen wir zu unserem Text, der steht in Lukas 10, Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, da kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. In Bethanien trifft Jesus also jetzt auf Maria und Martha. Die Schwestern leben zusammen. Wir erfahren nichts darüber, ob es irgendwelche Ehemänner gibt oder einen Vater. Später im Johannesevangelium hören wir von ihrem Bruder Lazarus. Aber die Bibel redet hier von Marthas Haus. Vielleicht ist eine der beiden verwitwet, vielleicht haben sie nie geheiratet. Wir wissen es nicht. In jedem Fall leben sie ein mindestens ungewöhnliches Lebensmodell für das erste Jahrhundert in Judäa. Es ist auch sicherlich nicht unbedingt das Bequemste, denn soziale Absicherung und Status hatte eine Frau nicht darüber, ob sie Geld hatte oder nicht, sondern über ihren Ehemann, Vater oder Sohn. Die beiden sind eigentlich in ganz guter Gesellschaft. Jesus sucht immer wieder die Nähe von AußenseiterInnen, er stärkt sie, er spricht ihnen Vergebung zu und er stellt ihre besondere Rolle im Reich Gottes heraus. Hier fällt mir zum Beispiel Zachäus ein, die Frau am Jakobsbrunnen. Wer könnte das heute sein? Wo sind die Außenseiter? Wo sind die Menschen, die wir gerne übersehen, die wir vielleicht ja nicht jeden Tag in den Nachrichten sehen? Wo sind diese Menschen, nach denen Jesus sich ausstreckt, die er sucht, denen wir begegnen können? So eine Frau ist Martha und auch Maria. Sie sind eher Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, weil sie nicht verheiratet sind, weil sie nicht das gängige Lebensmodell leben, aus welchen Gründen auch immer. Martha ist eine handfeste Frau. Als sie hört, dass Jesus in die Stadt kommt, lädt sie Jesus und seine Jünger ein und bewirtet sie mit dem Besten, was die Vorratskammer zu bieten hat. Im Haus sind also mindestens 16 Leute, die trinken und essen möchten. Ja, kein Wunder also, dass die Schwestern viel zu tun haben. Aber es bleibt alles an Martha hängen. Das ist schon, ja, unerhört, könnte man sagen, unerhört. Und Martha kann sich nicht mehr zurückhalten. Sie schreitet ein. Mein allererster Reflex ist es ja an dieser Stelle immer, Martha vollkommen recht zu geben. Was für eine moderne Frau. Sie ist gastfreundlich, sie arbeitet hart und sie frisst ihren Ärger nicht in sich hinein. Man könnte auch sagen, Martha ist das ideale Gemeindemitglied. Sie ist fleißig, sie ist nicht auf sich selbst bedacht, sie hat einen Blick für das Ganze. Sie übernimmt die Aufgaben, die niemand machen möchte, damit der Laden läuft. Putzen, aufräumen, Stühle stellen, was euch noch so einfällt. Damit der Laden läuft, damit Menschen sich wohlfühlen und damit sie in Ruhe Jesus zuhören können. Und wenn wir uns den Text ein bisschen genauer angucken, würdigt Jesus das sogar. In seiner unnachahmlichen Art würdigt er ihren Charakter und ihre Leistung und spornt sie gleichzeitig zu Veränderung an. Er sagt, Martha, Martha, was aber denn? Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Ich sehe dich, ich sehe, was dich beschäftigt. Aber notwendig ist nur eines. Aber jetzt sage ich dir, was du besser machen kannst. Vielleicht bist du wie Martha. Du hast Ideen, du packst an, doch am Ende stehst du oft alleine mit der ganzen Arbeit da. Jesus sieht deine Leistung. Er sieht, wie du dich abrackerst und mühst. Er sieht deine Sorgen und er sieht all die Dinge, die du im Verborgenen bewegst. Und es ist ihm nicht egal. Aber Jesus möchte nicht, dass du dich dabei aufreibst. Er möchte nicht, dass du bitter wirst gegenüber den Menschen, die Aufgaben anders sehen in der Gemeinde oder auf deiner Arbeit. Jesus möchte nicht, dass du bitter wirst. Er möchte, dass dir völlig klar ist, dass es als Nachfolgerin nicht darum geht, Listen abzuhaken und alles bis in den letzten Winkelblitz sauber zu haben. Aus diesem Grund greift er zu diesen deutlichen und auch für unsere Ohren fast scharfen Worten. Vielleicht auch nicht nur für Martha, sondern auch für die Zuhörerinnen mit im Raum. Sie erwarten, dass er Martha zurechtweist. Sie erwarten, dass er Maria zurechtweist. Sie erwarten, dass er Maria auffordert, jetzt bitte für das Reich Gottes und für ihre Mitmenschen aufopferungsvoll zu arbeiten. Und Jesus tut genau das nicht. Es ist nicht das, was für Maria gerade an der Reihe ist. Und es ist nicht das, worum es ihm im Kern geht. In 1. Samuel 16, Vers 7 steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jesus sieht auch die Dinge, die erledigt werden, aber er sieht auch, worum es dir, worum es Martha gerade wirklich geht. Er möchte, dass es ihr um ihn geht. Er möchte nicht, dass sie arbeitet, damit Dinge erledigt werden. Er möchte, dass sie sich auf Jesus konzentriert, und zwar nur auf Jesus, dass ihr völlig klar ist, dass er im Zentrum von allem steht. Und das hat Maria verstanden und Martha noch nicht ganz. Er bleibt aber nicht dabei stehen, Martha nur mit flachen Belobigungen abzuwimmeln. Er fordert sie wirklich heraus, umzudenken. Er fordert sie darin heraus, sich selbst zu hinterfragen. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich persönlich auch eher so ein Martha-Typ bin. Ich bin ganz froh, wenn ich mich mit Aufgaben bis unter die Nasenspitze zudecken kann und ich damit das Gefühl habe, gebraucht und nützlich in Gottes Reich zu sein. Ich habe montags Gemeindeleitung, dienstags Kids-Club-Planung, mittwochs Hauskreis, samstags noch irgendwo in der Gemeinde eine Umzugshilfe und am Sonntag habe ich dann Kids-Club. Stille halten fällt mir sehr schwer. Vielleicht ist das ein Persönlichkeitsmerkmal. In unserer Gesellschaft ist es aber auch ein hoher Wert, viel beschäftigt zu sein. Ich bin zurzeit arbeitslos und auf der Suche nach einer neuen Stelle. Da merke ich die Last dieser Fragen. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht arbeite? Was macht meinen Wert aus vor Gott und vor meiner Familie? Muss ich jetzt noch härter arbeiten? Muss ich jetzt noch besser funktionieren, um mich zu rechtfertigen? Nein! Nein, denn Gott liebt mich ja ganz unabhängig von dem, was ich leiste. Genau das ist doch die befreiende Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung. Er hat alles getan, was notwendig ist. Jeder Versuch, durch Leistung Gott gerecht zu werden, kann von vornherein nur scheitern. Marthas Schwester Maria ist eher ein anderer Typ. Und ein Typ, der in unseren Gemeinden vielleicht öfter ein bisschen untergeht. Sie ist still und zurückhaltend. Sicherlich kennt sie die Erwartungen ihrer Schwester. Aber in diesem Moment ist ihr bewusst, welche einmalige Chance sich ihr gerade bietet. Ähnlich wie in der Geschichte von dem blinden Bartimäus in Markus 10, der genau weiß, er hat genau diese eine Chance, Jesus zu begegnen. Jesus ist jetzt gerade in seiner Nähe und er kann nicht zwei Städte hinter ihm hinterherlaufen. Er weiß, er hat diese eine Chance, Jesus zu begegnen. Und das spürt Maria jetzt auch. Der versprochene Retter sitzt jetzt hier in Marias Wohnzimmer. Also setzt sich Maria mit zu den Gästen. Und sie setzt sich nicht nur in den Hintergrund, wo man sie erwarten und auch vielleicht akzeptieren würde. Nein, sie sitzt zu Jesu Füßen. Diesen Ausdruck, zu seinen Füßen sitzen, benutzt Paulus in Apostelgeschichte 22, Vers 3. Er beschreibt dort, wer sein Ausbilder und sein Lehrer war. Maria sitzt hier also als Schülerin, als Frau und Schülerin. Sie nimmt für sich in Anspruch, dort inmitten seiner Jünger zu hören und teilzunehmen. Das muss eine wahnsinnige Überwindung gewesen sein. Und was für eine wunderbare Bestätigung ihres Mutes und ihrer Sehnsucht, dass Jesus sie nicht wegschickt, dass Jesus sie nicht unter ferner Liefen da sitzen lässt, sondern dass er sie in Schutz nimmt und als Vorbild vor alle anderen stellt. Maria darf sich ausstrecken nach Jesus. Sie darf sich in die Mitte setzen. Sie darf lernen und teilhaben, gleichwertig, egal wie sehr sie am Rand steht, egal wie sehr sie nicht dazu passt. Gottes unmittelbare Gegenwart zu erleben, ist so viel wichtiger als das Abhaken von Listen. Von Jesus zu lernen, ist so viel wichtiger als das Befolgen von ungeschriebenen Regeln. Ich wünsche mir so, dass wir das auch in unserer Gemeinde immer mehr leben. Wenn du in dieser Gemeinde mitarbeitest, ist für mich der Zeitpunkt gekommen, um ein riesiges Dankeschön zu sagen. Wenn du deine Kraft, deine Liebe, dein Geld, deine Gedanken, deine Gebete in das Reich Gottes investierst und Menschen dienst, danke. In welchem Stil du das auch immer tust. Aber ich wünsche mir auch, dass du in dieser Gemeinde nicht nur Gelegenheiten zum Mitarbeiten und Arbeiten bekommst, sondern dass du auch immer wieder zu Jesus Füßen sitzen kannst. dass du lernen kannst, dass du seine Gegenwart genießen kannst, wie zum Beispiel beim Lobpreis oder in richtig guten Gesprächen oder bei richtig guten Spaziergängen mit den Mädels. Ich wünsche dir, dass du diese Momente hast, dass du da nicht nur drüber stolperst, sondern dass du dich danach ausstreckst und dass wir in dieser Gemeinde Raum dafür schaffen, dass Menschen sagen, jetzt brauche ich Auftankzeit mit Jesus. Ich kann leider diese Woche nicht im Kids Club mitarbeiten. Auch wenn mich das dann persönlich natürlich ein bisschen ärgert. Ich wünsche dir, dass du immer wieder erleben darfst, dass Jesus seinen Blick auf dich richtet. Dass du seine Annahme und Liebe erfahren kannst und dich gleichzeitig herausfordern lässt. Hast du schon einmal versucht, ein Fahrrad zu fahren, ohne dass du ab und zu mal die Kette nachölst? Oder hast du schon mal Zimmerpflanzen gezüchtet, ohne sie ab und zu mal zu gießen? Also je nach Fahrrad oder Pflanze geht es auch eine Weile gut. Auf lange Sicht geht es einfach nur kaputt. Und so ähnlich geht es mir, wenn ich versuche, für Gott zu arbeiten, ohne bei ihm aufzutanken. Wir brauchen das. Wir brauchen unser Öl. Wir brauchen unser Wasser. Was ich an dieser Geschichte besonders schön finde, ist, dass wir Maria und Martha wieder treffen. Und zwar in Johannes 11 und 12. Da treffen wir Martha und Maria wieder und das passiert gar nicht so häufig in der Bibel. Oft haben wir nur diese kurzen Schnappschüsse von Personen. Wir wissen nicht genau, wie geht es mit ihnen weiter. Aber hier haben wir das. In Johannes 11 steht, ich habe das ein bisschen abgekürzt, nur falls ihr irgendwie verwirrt seid. Aber lest mit mir und ihr könnt ja die Geschichte heute Nachmittag nochmal ausführlich lesen. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun zu Jesus Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen 1/2 Liter echtes, kostbares Nardenöl. Jesus salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet: Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Irgendetwas muss in der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Geschichten auch noch passiert sein, denn ich finde, sie werden wie alte Freunde beschrieben. Nicht, als würden sie sich gerade zum 2. Mal treffen. Und diese Formulierung am Anfang, Jesus hat ihn oder sie lieb, die finden wir sonst nur bei 2 weiteren Personen im ganzen Neuen Testament. Johannes sagt das über sich selbst: Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Und in Markus 10 gibt es die Geschichte mit dem reichen Jüngling, der traurig weggeht. Und auch da wird gesagt: Und Jesus hatte ihn lieb. Und Maria, Martha und Lazarus. das ist, ich finde, schon was Besonderes. Also es zeigt, dass da wirklich eine enge Beziehung auch da ist. Aber Maria und Martha sind hier auch in einer massiven Lebenskrise. Ihr Bruder Lazarus, der ja auch so ein bisschen ihr letzter sozialer Anker in dieser Gesellschaft ist, ist schwer krank und stirbt. Jesus erweckt ihn dann von den Toten. Dann gibt es ein Festessen und Maria tut wieder etwas sehr Ungewöhnliches. Das ist so ein bisschen die Parallele zu der Geschichte vorher. Martha ist wieder super aktiv dabei. Sie läuft Jesus entgegen. Sie ruft Maria dazu. Sie kümmert sich um die Gäste. Aber es ist auch etwas passiert mit Martha. Ihre Beziehung zu Jesus ist gewachsen. Mitten in der schwersten Krise ihres Lebens fragt er sie: Martha, glaubst du mir? Sie ist für ihn nicht nur die ewige Gastgeberin oder trauernde Schwester. Er möchte sie ganz persönlich auf seiner Seite haben. Und Martha, als alles auseinanderzubrechen scheint, sie muss todtraurig und verunsichert gewesen sein. Und dann kommt Jesus auch noch zu spät. Und mitten in diesem Moment haut sie in ihrer Impulsivität eines der schönsten Glaubensbekenntnisse in den ganzen Evangelien raus. Ja, Herr, ich bin davon überzeugt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt hineinkommt. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, wenn gerade meine engste Bezugsperson gestorben wäre. Sie ist immer noch die gleiche, praktisch denkende Frau. Aber ihr Fokus liegt jetzt ganz klar bei Jesus. Sie sieht, das ist mein Fels. Und auch Maria hat sich weiterentwickelt. In ihrer Hingabe und Dankbarkeit für Jesus sucht sie dieses Mal nicht nur seine Gegenwart, sie setzt ein Zeichen. Was mag sie dieser Liter Nardenöl gekostet haben? Wie viel Überwindung mag sie diese öffentliche Geste gekostet haben als eher zurückhaltender Mensch? Und Martha schafft es auch, sich zurückzuhalten. Sie ist nicht diejenige, die Maria zurechtweist. Sie schweigt. Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Vorbild? Ist er ein entfernter Religionsstifter, der nichts mit deinem Leben zu tun hat? Oder ist er dein persönlicher Retter, der für dein Versagen ans Kreuz ging, in den Tod? Vielleicht bist du dir noch nicht ganz sicher, so wie die Jünger damals. Dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Schnapp dir eine Bibel, rede mit ein paar Leuten hier darüber, was sie mit Jesus erlebt haben. Bete, lerne Jesus kennen und sei gespannt, was passiert. Aber auch für die von euch, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, lässt du dich von Jesus verändern? Lässt du dir wirklich reinquatschen in deine Verhaltensmuster, in deine Angewohnheiten, in dein Glaubensleben? Veränderung kann wehtun. Das lernen wir in unserer Familie auch immer wieder. Wir beten um Veränderung in Job oder in Konflikten und wir sehen so häufig nur die Rückschritte und nicht die Fortschritte. Und doch merke ich, dass ich in den letzten Jahren zumindest geduldiger geworden bin. Ich bete weiter für Versöhnung, ich bete weiter für Frieden und ich hoffe, dass Gottes Zeitplan der beste ist. Und manchmal habe ich das Privileg zu beobachten, wie Gottes Zeitplan Früchte trägt. So wie Martha, die sehen durfte, dass Jesus nicht zu spät kam. Und so könnte ich eigentlich diese hoffentlich kurze Zwischenzeit meiner Arbeitslosigkeit zum Beispiel auch bewusst nutzen, um mein Vertrauen in Gott zu trainieren und neue Routinen einzuschleifen. Ich könnte feste Zeiten mit Gott in meinen Wochenablauf einbauen. Ich komme gerade aus einer Phase mit einem Kleinkind, das gerade ein bisschen größer geworden ist, was sehr viel meiner bisherigen Routinen immer wieder über den Haufen geworfen hat. Jetzt ist die Zeit, wo ich Sachen auch wieder einschleifen kann, wo ich feste Zeiten mit Gott einbauen kann, weil nicht mehr alle 5 Minuten jemand eine volle Windel hat. Was ist bei dir gerade dran? Was kannst du gerade konkret ändern, was sich vielleicht falsch eingeschliffen hat, was sich ja vielleicht ein bisschen verändert hat in eine Richtung, die du gar nicht so gut findest? Vielleicht brauchst du eine stille Zeit häufiger als einmal im Monat. Vielleicht so brauchst du Anbetungslieder auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht brauchst du mal einen Social-Media-Fastentag oder Fastenmonat oder ein analoges Handy. Genau. Vielleicht brauche ich ein tägliches Ritual, bevor mich der Familienwahnsinn verschluckt am frühen Morgen. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen in die nächste Zeit, in mein Lernen darüber, was Gott mir noch beibringen will, wie er mich noch verändern will. Und das wünsche ich euch auch. Ich möchte einmal mit euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht in unseren Persönlichkeitsmustern feststecken lässt. Ich danke dir dafür, dass wir so unterschiedlich sind, und ich bitte dich dafür, dass du uns in unserer Gemeinde hilfst, voneinander zu profitieren, aufeinander zu sehen, voneinander zu lernen. Danke, dass wir das in der Bibel sehen können, dass du Menschen so unterschiedlich gemacht hast. Und ich bitte dich jetzt hier für jeden Einzelnen, dass du ihn oder sie ansprichst, wie du ihm begegnen möchtest. Danke, dass du uns begleitest in der Woche, und danke, dass du einen Plan mit uns hast. Amen. Das Musikteam spielt jetzt noch ein Lied, das mir schon einige Male geholfen hat zu sagen, hey, jetzt ist Jesus dran. Und darin heißt es, vergesse viel zu oft, wie nah die Lösung ist, dass du durch die Gezeiten der Fels in der Brandung bist. Vergesse viel zu oft, wie nah die Heimat ist, egal wohin es mich treibt, du bist Land in Sicht. Ich wünsche dir, dass du Jesus nicht nur in den Stürmen deines Lebens im Blick behältst, sondern jeden Tag. Amen.